Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Und ihr merkt, es ist wieder Donnerstag, eine neue Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ein herzliches Willkommen von meiner, aber auch von Taninas Seite.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute. Und heute bringen wir euch einen ganz speziellen Fall mit. Ihr kennt das auch schon am Titel. Wir haben da die Wunderheilerin gewählt, weil sich diese Geschichte zum großen Teil außerhalb der Schulmedizin abspielt, also im Bereich alternative Medizin. Und dazu habe ich so viele Fragen. Erstmal, wie häufig hast du solche Fälle?
Ich will sagen, glücklicherweise sehr, sehr selten. Das heißt im Umkehrschluss, dass doch die meisten Mandanten sich der Schulmedizin verschreiben und das ist auch gut und richtig so.
Also du positionierst dich da ganz klar.
Ja, also ich bin schon auf Seiten der Schulmedizin halt die für die einzig richtige. Das soll nicht heißen, dass in Randbereichen vielleicht auch die alternative Medizin seine Berechtigung hat, aber wenn es um so schwerwiegende Erkrankungen wie die, über die wir heute sprechen, handelt, dann vertraue ich allein der Schulmedizin.
Ich frage mich auch, welchen Stellenwert hat denn die alternative Medizin jetzt aus rechtlicher Sicht? Ist das gleichgesetzt mit der Schulmedizin?
Ja, auch die alternative Medizin muss sich messen lassen an den Gesetzen, Regelungen des Arzthaftungsrechts und kann diese mitunter kaum bis gar nicht erfüllen. Und darum führt es sehr häufig in gerichtlichen Verfahren zu einer Verurteilung des Alternativmediziners.
Welche Besonderheiten gilt es denn dann so aus juristischer Sicht zu beachten oder wie schwierig sind diese Fälle oder eben halt gar nicht?
Im Grunde sind die einfacher zu lösen, weil oftmals die Maßstäbe, die man beispielsweise an die Behandlung eines perforierten Blinddarmes zu stellen sind. Wenn der Alternativmediziner oder der Wunderheiler sagt, ja, den muss man nicht entfernen, da legt man ein paar Blätter von der Traubenkirsche drauf, dann regelt sich das von alleine. Dann liegt es auf der Hand, dass das nicht die adäquate Behandlungsmethode ist und es kommt dann zu einer Verurteilung.
Bei dir sind es jetzt die Blätter, aber das Gleiche gilt das auch für Schüsslersalze, Globuli?
Ja, die können ein Stück weit sicherlich richtige Behandlungsmethoden sein, Globuli oder auch die Salze. Aber es hilft nichts, wenn man einen schweren Infekt hat und es müssten an sich Antibiotika zum Einsatz kommen und man sagt, komm, nimm mal so ein Globuli, das ist genauso gut. Da wird es schon schwierig, damit rechtlich dann auch durchzudringen. Bei uns werden ja nur die Fälle behandelt, wo es nicht geholfen hat. Und dann wird geschaut, war das die adäquate Therapie, Globuli zu verabreichen in dem Fall dieser Infektion oder hätte man möglicherweise etwas anderes machen müssen? Das ist der Maßstab, an dem sich auch die Alternativmedizin, wenn wir die mal so umschreiben wollen, halten muss.
Wir haben heute einen Fall, da geht es um alternative Medizin. Es ist auch die Schulmedizin im Spiel, aber die gerät für eine ganze Weile bei Miriam in den Hintergrund. Miriam ist gerade mal 21 Jahre alt. Sie studiert Kunst und ist Single. Es geht ihr im Moment nicht so gut. Ihr Freund hat nach 3,5 Jahren Schluss gemacht, ihr Liebeskummer ist noch sehr frisch. So alles in allem ist das einfach eine schwierige Phase in ihrem Leben. Und sie interessiert sich in genau dieser Phase für eine besondere Art von Büchern. Ich nenne sie jetzt mal so Lebensratgeber. Irgendwie möchte sie ihr Leben ändern und sucht einfach Hilfe und Ratschläge in diesen Büchern. An einem Tag im Mai steht eine Routineuntersuchung bei ihrer Frauenärztin an. Die tastet auch Miriams Brust ab und er fühlt einen Knoten. Den hatte Miriam selbst noch gar nicht bemerkt, aber jetzt spürt sie ihn auch und ganz genau. Es folgen die üblichen Untersuchungen und leider stellt sich am Ende heraus, dass Miriam einen bösartigen Tumor in der rechten Brust hat. Die Diagnose bekommt sie im Krankenhaus. Diese Nachricht trifft Miriam wie ein Donnerschlag. Sie ist ängstlich, sie ist verunsichert und sie will sich jetzt erstmal mit ihrer Hausärztin besprechen. Zu ihr hat sie Vertrauen, ist schon seit 10 Jahren bei ihr. Und mittlerweile haben die beiden fast schon ein freundschaftliches Verhältnis. Miriams Ärztin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und bietet außerdem auch Naturheilkundeverfahren an. Genau aus diesem Grund hat Miriam sie auch als Ärztin gewählt. Diese Ärztin rät ihr, den Tumor entfernen zu lassen. Danach werde sie sich um Miriam kümmern und die Weiterbehandlung übernehmen. Bis dahin vergeht erstmal eine gewisse Zeit. Erst 4 Monate später lässt sich Miriam den Tumor aus ihrer Brust entfernen. Anschließend wird die Brust mit dem Latissimusmuskel wieder aufgebaut. Also gut, wer das von euch nicht kennt, ich habe eine kurze Erklärung. Bei dieser Methode wird ein Teil des Rückenmuskels gemeinsam mit Haut und Unterhautfettgewebe und eventuell auch einem Implantat in die vordere Brustwand wieder eingesetzt. Diese sogenannte Latissimus-Lappenplastik zählt zu den häufigsten Methoden, um eine Brust wieder zu rekonstruieren. Nach dieser Operation begibt sich Miriam wie abgesprochen wieder in die Hände ihrer Hausärztin. Und die hat eine ganz genaue Vorstellung davon, was jetzt zu tun bzw. nicht zu tun ist. Sie rät Miriam von allen gängigen Therapien nach einer Krebsoperation ab. Das sind Chemotherapie, Strahlenbehandlung und oder Hormontherapie. Von all dem hält ihre Ärztin nämlich nichts. Sie sagt, bei der Strahlentherapie würde lediglich die Haut verbrannt. Wortwörtlich spricht sie von furchtbaren Verbrennungen und durch die Bestrahlung komme es viel schneller zu einem erneuten Tumorwachstum. Also sie verteufelt die Bestrahlung regelrecht und Peter, auch die Mutter von Miriam zieht sie mit ein.
Ja, sie hat ihr ein Foto von einer komplett brustamputierten Frau gezeigt, deren Haut auch verbrannt war. Und damit hat die Ärztin auch bei Miriams Mutter Angst vor einer Bestrahlung quasi geschürt. Und lass mich noch einen Satz sagen. Du sagtest eingangs, das ist eine Fachärztin für Allgemeinmedizin, also eine Schulmedizinerin, und betreibt auch Naturheilkundeverfahren. Wir haben aber die Episode Wunderheilerin genannt. Also das ist nicht die klassische Naturheilkunde, weil die sicherlich auch in vielen Bereichen ihre Berechtigung hat und wir das überhaupt nicht verteufeln wollen. Aber sie ging, und davon werden sich normale, in Anführungszeichen, Naturheilkundler auch distanzieren, sie ging eigentlich quasi noch viel weiter in diesen Bereich der Wunderheilung. Und das hat mit Naturheilkunde relativ wenig zu tun.
Ja, die Ärztin rät Miriam auch von einer Chemotherapie ab. Die bringe ihrer Meinung nach keine generelle Verbesserung, sondern würde ihren Zustand weiter verschlimmern. Miriam glaubt ihrer Ärztin und lässt sich auch auf deren Therapie ein. Und die besteht aus hochdosierten Vitamin-C-Injektionen, homöopathischen Misteltropfen, Selenkapseln und einer Bioresonanztherapie. Jetzt wird's ganz abenteuerlich. Wenn ihr schon mal gesehen habt, wie das bei den Scientologen läuft, da gibt es so einen Test. Da soll mit 2 Elektroden, die man in der Hand hat, der Hautwiderstand gemessen werden. Das ist so ein bisschen wie beim Lügendetektor. Und diese Geräte verstärken elektrische Signale im Niederfrequenzbereich. Da sollen sich dann Krankheiten zeigen als Störung im Frequenzmuster. Diese sogenannten Skalarwellen sind in der Physik überhaupt nicht bekannt. Also es gibt wirklich einfach überhaupt keinen Nachweis. Aber auch diese Therapie wendet die Ärztin bei Miriam an. Konntest du mir folgen, Peter?
Ich konnte dir folgen. Ich weiß nur, dass die einfach wissenschaftlich überhaupt keine Grundlage und Berechtigung haben.
Nein, null.
Das ist wie, die Scientologen verwenden, glaube ich, man nennt das diese E-Meter.
Genau.
Oder E-Meter. Mhm. Und völliger abstruser Quatsch. So kann man es vielleicht völlig unwissenschaftlich, aber durchaus zutreffend beschreiben.
Ja, und das sollte jemand Tom Cruise heute mal noch erklären. Der ist da ja sehr, wie wir alle wissen, zugänglich. Also wirklich sehr abenteuerlich, was Miriams Ärztin da so an ihr ausprobiert. Und Miriam lässt das im besten Glauben geschehen. Ein halbes Jahr später ertastet Miriam in ihrer rechten Brust einen neuen Knoten. Das teilt sie ihrer Ärztin mit. Die unternimmt allerdings nichts. Es erfolgt keinerlei Untersuchung. Ja, warum auch? Jetzt so aus der Sicht der Ärztin. Sie weiß ja längst, was da los ist und sie beruhigt Miriam und sagt, also so schnell könne sich gar kein neuer Tumor in dieser Größe bilden. Das, was sie da in ihrer Brust fühlen würde, das sei lediglich eine postoperative Entzündung. Dadurch habe sich das Gewebe so ein bisschen verändert. Daraufhin spritzt sie Miriam ein Lokalanästhetikum in diese Verhärtung der rechten Brust. Und Miriam macht ihre Ärztin außerdem auf ein weiteres Knötchen aufmerksam, oberhalb der Brust, unter der Haut. Dieses Knötchen tastet die Ärztin einmal kurz ab und verkündet dann, das sei ja nur ein Lymphknoten. Es wird also weder ein Ultraschall gemacht, noch eine Mammographie veranlasst. Die Ärztin rät davor sogar ausdrücklich ab, Im Ultraschall könne man eh nichts Verlässliches erkennen und so eine Untersuchung sei völlig überflüssig. Miriam könne ihren Fähigkeiten beim Abtasten blind vertrauen. Ich weiß nicht, wie es euch an dieser Stelle geht, aber mir wächst jetzt hier so ganz langsam eine Alarmsirene auf meinem Kopf. Meine Fußnägel klappen sich auch so leicht nach oben. Peter, du hast ja Miriam über all die Zeit kennengelernt. Kannst du erklären oder konnte sie dir erklären, warum sie dieser Ärztin so sehr vertraut hat?
Ja, das ist oftmals auch ein besonderes Geschick solcher, ich bleibe mal bei dem Terminus Wunderheiler, jemanden für sich einzunehmen und jemanden in einer sehr schwierigen Lage, der psychisch sehr angeschlagen ist und der so ein Stück weit das Vertrauen in die Schulmedizin verloren hat, weil der Tumor ist wiedergekommen und sehr schnell wiedergekommen. Der ist empfänglich für solche Aussagen von solchen Wunderheilern und dann greift man nach dem Strohhalm, der noch da ist und das ist mitunter auch der letzte Strohhalm und dann ist man für so jemanden auch zugänglich.
Wir wollen jetzt niemanden verurteilen, schon Miriam schon gar nicht. Nur es ist ja so schulmedizinisch jetzt noch gar nicht wirklich alles ausgereizt gewesen. Es gab ja lediglich die OP, bei der dieser Tumor entfernt wurde. Alles andere hat sie dann ja auch schon nicht gemacht, sondern sich auf ihre Ärztin und auf diese alternativen Methoden verlassen. Hat sie hinterher zu dir gesagt, war ich blöd?
Ja, in dem Moment hatte sie mehr Vertrauen zu ihrer Ärztin und hat sich dann zumindest für einen gewissen Zeitraum dann der Schulmedizin entsagt. Es war nicht so, dass Miriam, ja, wie soll ich es beschreiben, dass sie naiv und blauäugig war. Ganz und gar nicht.
Aber war sie vielleicht ein bisschen spirituell oder wir haben ja vorher schon gesagt, eine schlechte Phase in ihrem Leben. Sie hat so Lebensratgeber gelesen.
Also wir haben sehr, sehr viel gesprochen. Also vielleicht ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Eine persönliche Note, die ich da reinbringen will. Also ich habe viele tausende Fälle gemacht und das war so mit einer der, ich will mal sagen, drei Fälle, die mir besonders in Erinnerung bleiben, weil Miriam sehr jung an Brustkrebs erkrankt ist und eine sehr, sehr starke Persönlichkeit gewesen ist. Und wir haben uns sehr, sehr viel über andere Sachen auch unterhalten, wie es eigentlich sonst nicht üblich war, aber wir hatten einen guten Zugang zueinander und sie war intellektuell auch entsprechend aufgestellt. Also da kann man überhaupt nicht sagen, sie war empfänglich für solche Charlatanerien. Also das konnte sie vom Intellekt her schon sehr gut alles differenzieren. Aber das war einfach nachher diese Angstsituation, diese Not, die sie hatte, die dann alles überfrachtet hat und dann den klaren Verstand so ein Stück weit verdrängt haben. Ja. Was ich überhaupt nicht verteufeln will, was ich sogar gut nachvollziehen kann.
Aber ich weiß noch, das war eines unserer ersten Arbeitsessen, die wir hatten, wo wir den Podcast besprochen haben. Da hattest du diesen Fall von Miriam schon erwähnt. Also der ist bei dir wirklich absolut hängen geblieben.
Ja, das ist, ich würde sogar sagen, der Fall, wenn ich jetzt irgendwann mal in etlichen Jahren, ich hoffe, es werden noch viele in Rente gehen werde, dann wird das einer der Fälle sein, an die ich mich am lebhaftesten erinnern kann, weil sie einfach auch eine besondere Persönlichkeit war.
Um das abzuschließen, warum möglicherweise Miriam auf diese Therapien ihrer Ärztin eingegangen ist. In den Akten liest sich das so, da die Beklagte, also die Ärztin, ihre Aussagen stets mit Nachdruck und Überzeugung traf, vertraute ihr die Klägerin, also Miriam. Jetzt vergehen weiter 4 Monate, in denen Miriam mit Vitaminpräparaten und homöopathischen Mitteln behandelt wird. Weil sie aber spürt, wie der Knoten in ihrer Brust größer wird, wie er wächst, lässt sie sich dann doch irgendwann im Krankenhaus untersuchen. Die Diagnose ahnt ihr jetzt sicherlich schon. Bei Miriam stellt man ein multizentrisches Krebsrezidiv fest. Auch da kurz mal eine Erklärung. Brustkrebsrezidive, das sind Tumore, die nach erfolgreicher Behandlung an genau der gleichen Stelle auftreten, an der der erste Tumor entdeckt worden ist. Und diese Brustkrebsrezidive werden dann auch Lokalrezidive genannt. Es gibt aber auch Rezidive, bei denen die Tumorzellen über die Lymphbahnen durch den Körper transportiert werden. Das sind dann diese klassischen Metastasen. Und Brustkrebsmetastasen, das vielleicht noch als ein Hinweis, finden sich besonders häufig in den Knochen, in der Lunge und in der Leber. Bei Miriam ist es genau der Knoten, den ihre Ärztin als harmlos abgetastet und abgetan hatte. In der Klinik wird jetzt das volle Programm gefahren. Chemotherapie, Operation und anschließende Bestrahlung. Ein Jahr später ist wieder ein Knoten in der rechten Brust gewachsen, außerdem in der Haut und im Achselbereich. Die Tumore werden operativ entfernt. Dabei stellt man leider 3 Lymphknotenmetastasen fest. Also der Krebs breitet sich aus in Miriams Körper. Wie ist es denn dann weitergegangen? Das zog sich ja über, glaube ich, 9 Jahre, hast du gesagt.
Ja, fast 9 Jahre. Sie war 21, als sie an Brustkrebs erkrankt ist. Und ich glaube, als sie 26 oder 25 wurde, ich weiß es nicht mehr ganz genau, haben wir das Klageverfahren gegen die Hausärztin angestrengt. Du hast vorhin schon aus der Akte, aus der Gerichtsakte zitiert, wo du sagtest, die Beklagte, das war schon so der versteckte Hinweis darauf, dass es ein gerichtliches Verfahren gegeben hat. Und das hat sich, glaube ich, nochmal über 3 oder 4 Jahre gezogen. Und es war letztendlich so, dass im Rahmen dieses gerichtlichen Verfahrens festgestellt worden ist, dass die Ärztin gegen ja sämtliche Anforderungen, die die Schulmedizin stellt, verstoßen hat und mehrere Fehler festgestellt worden sind. Jetzt gab es aber eine Besonderheit, die selbst im Nachhinein noch traurig stimmt. Und wir haben das Gericht immer wieder darauf hingewiesen. Sie ist ja, wie du auch geschildert hast, dann wieder erkrankt. Rezidive, Metastasen, die haben sich dann noch weiter gebildet in anderen Bereichen, auch in der Wirbelsäule. Das war ganz, ganz massiv. Sie stand also eigentlich kurz vorm Querschnitt. Dann wurde zu der damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob das heute auch noch der Status quo ist, aber zur damaligen Zeit wurde dann die Wirbelsäule komplett zementiert, damit es nicht zum Querschnitt kommt, zur Querschnittslähmung kommt. Und das war sehr, sehr dramatisch. Und letztendlich waren die Tumore fast überall nicht mehr operabel. Und das traurige Element war, wir waren eigentlich kurz vor Abschluss des Gerichtsverfahrens und die Gegenseite hat immer wieder signalisiert, dass sie sich auf keinen Vergleich einlassen wollen. Und
darf ich da kurz was einwerfen? Weil das sind ja auch die Aussagen der Ärztin notiert. Und die behauptete immer wieder, Miriam habe Behandlungen wie Bestrahlung, Chemotherapie von sich aus abgelehnt. Sie habe das auf gar keinen Fall gewollt. Miriam sagt aber was anderes.
Ja, das war eine reine Schutzbehauptung. Das ließ sich an nichts festmachen und das konnte sie auch nicht beweisen. Und die Mutter war bei vielen Gesprächen mit der Ärztin dabei und konnte dann auch als Zeugin aussagen, dass das überhaupt nicht der Fall war. Wieso auch? Ne? Also das war völlig lebensfremd und das Gericht hat ihr auch nicht geglaubt. Aber um das nochmal zu sagen, das traurige Element war dann, dass absehbar war, dass Miriam versterben wird. Und wir haben, das weiß ich auch noch ganz lebhaft, das Gericht dann gebeten, doch einen zeitnahen Vergleichsvorschlag zu machen und auf die Gegenseite auch einzuwirken, dass sie dem auch näher treten. Ein Vergleichsvorschlag, der, was die Größenordnung anbelangt und hinter dem zurückbleibt, was wir uns vorgestellt haben. Aber wir wollten das so haben aufgrund der zeitlichen Komponente, nämlich, dass Miriam noch zu Lebzeiten einen Geldbetrag erhält, um noch einen letzten Wunsch. Und das klingt so ein bisschen wie ein schlechter Roman von Rosamunde Pilcher, heißt sie, glaube ich. Sie wollte noch einmal mit ihrer Mutter an die Ostsee fahren und noch einmal das Meer genießen. Also es war wirklich so, ich kriege jetzt wieder ein bisschen Gänsehaut, weil ich habe das Gespräch noch so vor Augen mit der Mutter. Und die sagt, das ist Miriams letzter Wunsch, das möchte sie noch einmal machen. Und sie hat die finanziellen Mittel nicht gehabt. Sie war ja immer noch Studentin, konnte das Studium ja auch nicht weiterführen oder nicht so konsequent weiterführen. Und darum haben wir das Gericht gebeten, einen Vergleichsvorschlag zu machen mit einer niedrigen Summe. Das waren im Endeffekt 40.000 Euro. Die Gegenseite wurde auch vom Gericht eindringlich darauf hingewiesen, dass sie den Vergleich annehmen sollten und nicht ein Urteil ergehen lassen soll, weil Miriam das auch sonst nicht mehr erleben wird und der Betrag höher sein wird und so weiter und so fort. Die haben sich dann mitunter zähneknirschend aber doch darauf eingelassen. Und sie hat dann 40.000 Euro auch relativ fix bekommen und ist tatsächlich mit ihrer Mutter noch an die Ostsee gefahren. Die Mutter hat mir von da noch einen Brief geschickt und eine Danksagung, dass das doch so gut ausgegangen ist, dass ich mich so eingesetzt habe. Wir haben, glaube ich, auch gar kein Geld von ihr genommen. Wir haben das alles so gemacht, weil der Fall mir auch so am Herzen lag. Und ja, sie hat dann mit diesen 40.000 Euro noch einen Urlaub verbringen können, mehr oder weniger von Schmerzen geplagt, den nahen Tod vor Augen. Sie ist dann 6 oder 7 Wochen nach dem Vergleichsschluss dann auch mit 29 Jahren letztendlich verstorben. Und ja, das war ein sehr, sehr tragischer Fall einer sehr, sehr jungen Frau, die einfach viel zu früh an Brustkrebs erkrankt ist und sich dann leider in die falschen Hände begeben hat. Ob es gänzlich anders ausgegangen wäre, jetzt ohne diese Involvierung dieser, ich bleibe bei dem Begriff Wunderheilerin, das weiß man nicht, aber die Chancen wären deutlich besser gewesen und ja.
Also ich kann auf jeden Fall komplett verstehen, dass das einer der Fälle ist, die dir besonders nahe gegangen sind und die du dann auch nicht mehr vergisst.
Auch weil Miriam so eine starke Frau war. Also die war sehr, sehr beeindruckend. Sie hat immer bis zuletzt gesagt, ich will leben, ich kämpfe darum. Herr Gellner, machen Sie doch bitte noch was, dass ich noch irgendwas bekomme. Der Wunsch ist so groß, dass ich nochmal mit meiner Mutter an die Ostsee kann. Also das war für mich sicherlich einer, wenn nicht der einschneidendste Fall, den ich je hatte.
Ich glaube, das können wir alle gerade in diesem Moment nachvollziehen. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage. Die kam ja auch schon öfter auf. Es geht jetzt um die Ärztin. Du sagst immer, wir haben gar nicht so viele Ärzte und wenn man denen die Approbation alle wegnehmen würde. Oft sind es aber jetzt Fälle gewesen, wo wirklich kein Arzt irgendwas absichtlich falsch gemacht hat, sondern da sind eben Fehler passiert. Hier, das ist ja wissentlich ins Messer laufen lassen. Gab es irgendwelche Konsequenzen noch für diese Ärztin?
Die gab es nicht, aber das hat einen einfachen Grund. Es wurde zwar auch berufsrechtlich gegen sie vorgegangen, also der Entzug der Approbation stand im Raume.
Also doch hier mal in diesem
Fall. Ja, in dem Fall war das so. Mhm. Und ja, wie das Schicksal es wollte, der Tod der Ärztin ist dem Ganzen dann zuvorgekommen. Also sie ist vor einer Entscheidung, ob ihr die Approbation entzogen wird, ist sie selbst verstorben. Ich weiß nicht woran, ob sie sich selbst dementsprechend wieder behandelt hatte oder nicht behandelt hatte, das weiß ich nicht. Aber durch den Tod ist das Verfahren dann eingestellt worden. Das ist berufsrechtlich, strafrechtlich der Tod eines Beschuldigten beendet das Verfahren.
Also ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll. Was für ein Wahnsinnsfall, so nenne ich es jetzt einfach mal, du uns hier heute mitgebracht hast. Ich glaube, den muss man auch erstmal wieder so eine Weile mal so verinnerlichen. Ich danke dir sehr, Peter. Es war heute sehr spannend. Auch das versteht bitte, wie ich es meine. Und in der nächsten Woche haben wir dann einen neuen Fall für euch.
Bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.